Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zurück zu Vogelstimmen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich begrüße Sie zu unserer neuesten Episode. Ich bin Dr. Nina Krüger, die Chefredakteurin des Vögelmagazins und quasi Chefin dieses wundervollen Podcasts für Vogelbegeisterte. Und wie man am Titel vielleicht schon erahnen kann, geht es heute mal wieder um Greifvögel. Momentan befinde ich mich im Wohnzimmer meiner lieben Freundin Maylin Fromme, die mich heute durch diese Episode begleiten wird und uns mit ganz vielen interessanten und spannenden Fakten mitnimmt, nicht nur in die Welt der Habichte, sondern auch vielleicht ein kleines bisschen in die Falknerei. Hallo Maylin.
Hallo Nina, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Unsere Hörerinnen und Hörer mögen sich jetzt vielleicht fragen, warum wir jedes Mal, wenn es um Greifvögel geht, eine Falknerin oder einen Falkner bei uns haben. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Diesmal ist es Maylin, weil Maylin und ich sich schon sehr lange und gut kennen, aber auch, weil sie ein großes Wissen über unsere heimischen Greifvögel, Falken und Eulen hat. Und zwar wie die allermeisten Falknerinnen und Falkner. Und weil Falknerinnen und Falkner ein großes Wissen haben, sind sie natürlich auch ganz beliebte Gäste für mich, um mit mir über diese ganz spannende Klasse von Vögeln zu sprechen. Maylin, ihr habt, wenn ich das richtig weiß, gerade ein paar kleine Schützlinge, die ihr aufzieht. Wie seid ihr denn dazu gekommen?
Ja, das ist richtig, Nina. Aktuell haben wir in der Greifvogel-Auffangstation ein paar junge Waldkäuze. Leider wurde, ohne vorher zu schauen, ob sich in einem Baum, der gefällt wurde, Nisthöhlen befinden, dieser ja gefällt und leider sind dadurch diese kleinen Käuze, ja, aus dem Nest gefallen und wir mussten uns darum kümmern.
Das ist ganz fantastisch, dass ihr das macht. Das darf ja nicht jeder machen. Du kannst ja, oder es dürfen ja nicht einfach Leute, die junge Greifvögel finden, die mit nach Hause nehmen und die großziehen.
Das ist richtig. Also man braucht mindestens einen Sachkundenachweis und den erhält man, indem man einen Falknerkurs besucht und danach einen ausgestellten Sachkundenachweis erhält oder die Prüfung zum Falknerjagdschein erfolgreich ablegt, auch dann ist man eine fachkundige Person.
Genau, und das ist notwendig, wenn man sich nicht nur mit Greifvögeln, Eulen oder Falken beschäftigen möchte, sondern wenn man nicht nur einen aktiven Beitrag zum Artenschutz, sondern auch zum Individuenschutz leisten möchte. Und wie wir schon vorher oder wie ich schon vorher erwähnt habe, sind Falknerinnen und Falkner eben nicht nur besonders gut ausgebildet, sondern haben auch ein ganz eigenes Interesse daran, möglichst viel über unsere heimischen Greifvögel zu wissen. Wenn wir jetzt an Greifvögel denken, dann umfasst das ja eine relativ große Anzahl verschiedener Arten. Ich weiß, als ich Kind war, hat man nicht Greifvogel gesagt, sondern Raubvogel. Das sagt man heute eigentlich nicht mehr, oder?
Nee, das ist richtig. Der Begriff ist längst überholt, denn viele Greife sind gar nicht wirklich raubend unterwegs. Deswegen passt der Begriff nicht mehr. Und ja, das Greifen und Grifftöter ist in dem Falle der Begriff, der ja gängig ist und heutzutage verwendet wird.
Genau, weil der Ausdruck Raubvogel impliziert, dass er irgendjemandem etwas wegnimmt. Natürlich, wenn wir daran denken, dass ein Greifvogel uns vielleicht eins von unseren Haushühnern erbeutet, dann kann uns das natürlich ärgern. Aber da das unsere Haustiere sind, haben wir die natürlich eigentlich vor solchen Dingen zu schützen. Und wie wir alle ja sonst wissen sollten, sind die üblichen Tiere in freier Wildbahn herrenlos. Das heißt, sie gehören niemandem und können deswegen auch nicht geraubt werden.
Das ist richtig, genau.
Da haben wir vorhin schon mal, als wir die Episode vorbesprochen haben, drüber geredet. Es gibt ja auch diesen Aberglauben und das hängt mit Sicherheit auch mit dem früheren Begriff Raubvogel zusammen, dass die Greifvögel eine ganz entscheidende Rolle bei den Populationen anderer Vogel- und Niederwildarten spielen.
Ja, also früher gab es man nannte sie Krummschnabeltheorie, dass quasi unter den Jägern sehr populär war, dass die dafür zuständig sind, dass ein so großer Einbruch in der Niederwildpopulation herrscht. Und ja, es haben nicht nur Studien, sondern auch allgemeine Verhaltensweisen dieser Greife gezeigt, dass die wenigsten Niederwildarten, die ja tatsächlich aktiv auch bejagt werden, Beute dieser sind, sondern meist ja die intensive Landwirtschaft vorherrscht, für den Rückgang zuständig ist.
Genau, in aller Regel sind es nämlich die Lebensbedingungen, die den größten Einfluss auf Tier- und Vogelarten haben. Und erst danach können überhaupt heimische bzw. neu eingewanderte Beutegreifer oder Fressfeinde überhaupt eine Rolle spielen. Das heißt, eine gesunde Population wird im Normalfall von den Beutegreifern, an die diese Population angepasst ist, nicht in dem Maße dezimiert, dass sie wirklich einen signifikanten Einfluss hätte. Die Hauptrolle spielen wie immer der Verlust von Lebensräumen und noch viele andere Faktoren wie intensive Landwirtschaft, wie der Einsatz von Pestiziden, wie der Rückgang von Insekten, die für die allermeisten Arten wichtig für die Jungenaufzucht sind. Wenn wir jetzt bei den Vögeln sind, der Feldhase ist natürlich nicht unbedingt auf Insekten angewiesen, aber dem machen natürlich solche Sachen wie intensive Landwirtschaft, größere Schläge, wenig Randstrukturen.
Wo du gerade den Feldhasen erwähnst, also man hat herausgefunden, zum Beispiel, wenn wir mal auf den Habicht gucken, dass tatsächlich die allerwenigsten Habichte, die bei uns wildlebend vorkommen, sich an einen Feldhasen trauen. Also die wissen ganz genau, Feldhasen sind unfassbar wehrhaft, wenn die als Beute gegriffen werden, und nur in äußersten Notsituationen, wenn sie auf keine anderen Beutetiere zurückgreifen können, würde ein wilder Habicht hier einen Feldhasen tatsächlich schlagen. Dieses Risiko gehen die gar nicht ein.
Da sagst du was, jetzt kommen wir nämlich zu unserem eigentlichen Kernthema, dem Habicht. Der Habicht ist nicht nur Thema dieses Podcasts, sondern ist auch Titelthema der aktuellen Ausgabe. Abonnenten des Magazins haben sie vielleicht schon vor sich liegen. Alle anderen müssen noch ein paar Tage warten, bis diese Ausgabe nach Ostern am Kiosk erscheint. Also lohnt es sich vielleicht, für Sie ein Abo abzuschließen. Mittlerweile können Sie das Magazin ja auch online lesen. Dazu finden Sie einen Link auf unserer Homepage. Aber zurück zum Habicht. Wenn wir an Greifvögel denken, dann haben die allermeisten von uns schon den Bussard gesehen. Das ist nämlich mit Abstand der am häufigst vorkommende Greifvogel in Deutschland. Den sieht man auf Koppelpfeilern sitzend, den sieht man entlang von Bundesstraßen, Autobahnen, meistens auch auf irgendeiner erhöhten Sitzwarte sitzend. Den sieht man auch mal fliegend, dann auch gerne mal segelfliegend, also nicht mit diesen kräftigen Flügelschlägen. Hat jeder von uns schon gesehen. Ist überraschend bunt, divers. Gibt es von fast weiß bis fast komplett braun in allen Varianten. Also der ist sehr bekannt. Der nächste, den man auch sofort erkennt, ist der Rotmilan, der ausdauernd am Himmel kreist, den man sofort am Ruf erkennt. Wen man aber wirklich selten sieht, ist der Habicht. Warum sieht man den Habicht so selten, Maileen?
Ja, das ist richtig. Also die Kenner unter uns sehen durchaus mal einen Habicht, vor allen Dingen, wenn man im Wald unterwegs ist, vielleicht auch eher in den frühen Morgenstunden oder in der kurz vor der Abenddämmerung. Der Habicht ist ein ganz klassischer Waldbewohner. Der ist nicht der typische Greifvogel, den man irgendwo herumfliegen sieht, der auch keine Flüge macht, um irgendwie Ausschau zu halten. Und der sitzt auch nicht an den Autobahnen oder ähnliches wie der Mäusebussard. Liegt natürlich auch am Beutespektrum, wo wir nachher gern nochmal drauf zurückkommen. Aber der Habicht ist klassisch sehr heimlich im Wald unterwegs.
Das heißt, er muss ja auch auf eine ganz andere Art und Weise jagen und zu seiner Beute kommen als beispielsweise der Bussard oder der Milan, die man ja durchaus in aufwindenden Kreisen sehen kann, die ja dann auf der Suche sind nach Nahrung. Das macht der Habicht dann wohl nicht. Das ist im Wald wahrscheinlich eher schwierig. Über den Bäumen sieht man unter den Bäumen natürlich nichts, und zwischen den Ästen und Blätterwerk kann man schlecht kreisen und suchfliegen.
Das ist richtig. Also zum einen bietet der Körperbau des Habichts das überhaupt nicht. Der Habicht hat einfach einen ganz anderen Aufbau, hat kurze, breite Flügel, einen deutlich längeren Stoß als der Mäusebussard zum Beispiel, und ist einfach vom Körperbau her überhaupt nicht dafür gemacht, solche Segelflüge zu vollziehen wie der Mäusebussard. Die Habichte haben unfassbar flexible Schultergelenke und können dadurch quasi fast auf der Stelle wenden und sind ideal für enge Waldpassagen, dichte Baumengen und das Jagen ja im dichten Forst.
Also sie sind schnell, sie sind wendig. Was genau erbeuten sie denn, wenn sie so schnell und wendig durch den Wald manövrieren?
Also die Hauptbeutetiere des Habichts sind natürlich Singvögel aller Art, bis hin auch zu Entenvögeln. Also das ist so, gerade an Gewässern sind die auch durchaus gerne auf Enten aus. Ja, was so klassisch natürlich im Wald auch Beute des Habichts ist, ist zum Beispiel unser Eichhörnchen, was dort recht häufig vorkommt. Ratten, alles was so Kleinsäuger angeht, greifen die dort auch. Und ja, wie ich aber schon sagte, eigentlich nur so bis Karnickelgröße. Alles, was darüber hinausgeht, ist dem Habicht dann doch zu gefährlich, um ja selbst quasi verletzt zu werden. Und dieses Risiko gehen sie natürlicherweise einfach gar nicht ein.
Genau, das ist immer eine Abwägung für alle Beutegreifer, ob es sich nun um Säugetiere oder um Vögel handelt. Der Kosten-Nutzen-Faktor muss natürlich gegeben sein. Jetzt sagst du, der ist ihnen zu groß. Wie groß ist der Habicht denn überhaupt? Was hat der für eine Flügelspannweite?
Also der Habicht von der Größe unterscheidet sich jetzt gar nicht so vom Mäusebussard. Also die Proportionen sind anders und der Stoß ist länger und die Flügelstruktur anders aufgebaut. Aber größentechnisch liegt der ähnlich wie beim Mäusebussard, so wie man die einfach auch kennt und einschätzt. Und ja, der Habicht ist eben, wie du schon sagtest, ja, schnell, aber Schnelligkeit ist gar nicht nur seine Stärke, sondern vor allen Dingen diese Wendigkeit. Und auch, der ist ein wahnsinniger Überraschungsjäger. Also Habichte starten ihren Jagdflug auf Beute, wenn es sich wirklich effizient für sie lohnt, und sind eben ja klassische Ansitzjäger, warten in der Deckung, nutzen die Deckung für sich, um ein Pirschflug zu vollziehen, um sich direkt gezielt an die Beute heranzupirschen, die sie im Visier haben. Und die fliegen quasi nicht spazieren, so wie man das so ein bisschen beim Mäusebussard eben auch sieht, diese Suchflüge, die die machen, und auch dieses klassische nach Mäusen Ausschau halten und so. Das passt zum Habicht nicht, der hat einfach ein anderes Beutespektrum und eine andere Jagdstrategie. Und dadurch ist er auch nicht nur effizient, sondern auch erfolgreich in dem, wie er da vorgeht.
Also das heißt, der Habicht fliegt überhaupt nicht los, bevor er seine Beute erspäht hat. Der macht
richtig.
Sich erst auf den Weg, wenn er weiß, was er erbeuten möchte. Weiß man, in wie vielen oder wie häufig der Habicht erfolgreich ist bei seinen Beuteflügen?
Also es ist tatsächlich so, dazu gibt es relativ wenig Studien, was die Erfolgsquote angeht. Man sagt, einer von 10 Flügen ist erfolgreich, aber diese 10 Pirschflüge verteilen sich über mehrere Tage. Denn wenn der Habicht Beute macht, dann ist die meistens auch ausreichend, um quasi danach sich erstmal zur Ruhe zu setzen. Und der Habicht braucht dann mehrere Tage danach nicht unbedingt sofort eine weitere Beute, die er schlägt. Es gibt eine ganz interessante Studie. Es wurden in den USA wilde Habichte mit einem GPS-Sender versehen, in der verschiedene Informationen abgelesen wurden. Und dort wurde herausgefunden, dass Habichte prinzipiell am Tag, wenn sie fliegen, nur kurze Sekunden bis kurze Minutenflüge absolvieren. Und dort wurde im Durchschnitt errechnet, dass ein Habicht zwischen 3 bis 10 Minuten am Tag fliegt. Reine Flugzeit.
Ja, das ist nicht so viel. Das sind quasi Ass-Potatoes. Die bemühen sich dann wirklich nur, wenn es sich irgendwie lohnt. Aber ist ja auch ganz klar, was soll man energieverschwendend durch die Gegend fliegen, wenn die eigene Jagdstrategie eigentlich nur kurze, hoffentlich erfolgreiche Flüge vorsieht und nicht dieses lange Kreisen, weil im Wald müsste der Habicht aktiv fliegen. Der kann ja nicht sich vom Aufwind da treiben lassen, was auch energiesparend ist, wie beispielsweise der Bussard oder andere. Den Seeadler sieht man auch manchmal sich so hochschrauben am Himmel und dann lange Kreisen auf der Suche nach beispielsweise Aas. Sieht man öfter mal bei uns, wenn irgendwo ein totgefahrenes Reh ist, dann haben wir einige da sitzen. Aber das macht der Habicht nicht. Der muss seine Energie sparen und deswegen hockt er lieber auf dem Ast und wartet, bis irgendetwas Mundgerechtes sich in sein Blickfeld begibt und dann schlägt er zu.
Der Habicht ist auch absolut kein Aasfresser. Die ja, vollziehen eine Lebendbeschau der Beutetiere. Und was auch ganz spannend ist, in einer Studie von der LMU München, dort wurde herausgefunden, dass Habichte ihre Flugstrecke so berechnen, dass sie mit einem Vorhaltemaß an die Beute heranfliegen und quasi ja, erwarten, wo die Beute hingeht und dort zuschlagen mit der genauen quasi Berechnung, wie schnell ihr eigenes Flugbild ist, plus Abbremsmoment, um die Beute zielgenau zu schlagen.
Wow, das ist auf jeden Fall eine relativ große kognitive Leistung, weil wer jemals schon versucht hat, ob es mit einem Ball, einem Luftgewehr oder irgendwas anderem ist, ein sich ebenfalls bewegendes Ziel zu treffen, der weiß, dass das ganz schön schwierig ist, weil während man verarbeitet, wo sich das Ziel befindet, bewegt es sich. Man muss im Kopf berechnen, wo es sein könnte und darf nicht dahin werfen oder schießen, wo sich das Ziel in dem Augenblick der Entscheidung befindet, sondern wo es sich in der Zukunft befinden wird. Und das ist natürlich wahnsinnig spannend, dass der Habicht das auch vorausberechnen kann.
Ja, also der Habicht zählt definitiv unter den Greifen zu den kognitiv flexibleren Arten. Also der ist da schon im oberen Drittel der Greife, was die Kognition angeht. Und ja, ist deshalb eben auch so unfassbar spannend von den Jagdstrategien zu beobachten, leider selten, aber wenn es dann Studien herausfinden, besonders spannend.
Also wenn wir ein paar Studenten, Doktoranden oder sonst interessierte Menschen unter uns haben, die nochmal etwas zum Habicht erforschen wollen, dann lasst euch gesagt sein, es gibt noch viele Themenbereiche, die da erforscht werden können und dabei geht nochmal ein Gruß nach München raus. Wir haben wie immer in unseren Folgen irgendwie München eingebaut, wo unser kleiner, stetiger Fanclub sitzt. Der Fanclub dieses Podcasts. Ja, der Habicht ist ein strategischer Waldjäger und wir sehen ihn selten. Wenn wir ihn sehen, wodurch fällt er denn optisch als erstes auf? Wonach müssen wir denn Ausschau halten?
Also tatsächlich am besten entdecken tut man ihn zu dieser Jahreszeit. Also gerade jetzt so zwischen Februar und April, da sind die Habichte relativ aktiv, weil eben ihre, also die Reviere gerade wieder besetzt werden. Man hört sie balzen, also die haben auch einen sehr, sehr prägnanten Ruf und sind deshalb im Wald eher zu hören als zu sehen. Und Habichte, wenn die in der Balz sind, dann stellen die ihren Bruck auf. Das sind die Federn, die quasi unterhalb des Stoßes liegen und die sind schneeweiß beim Habicht. Die sind natürlich im Wald recht auffällig. Das heißt, diesen weißen Bruck, diese weißen Federn unterhalb des Stoßes, die kann man tatsächlich mal entdecken. Ansonsten ist der Habicht recht unauffällig. Er hat eine graue Flügeldecke, hat einen Stoß mit einer fünffachen dunklen Bänderung, ist aber eben tatsächlich durch diese gesperberte Brust, also eine sehr fein marmorierte Brustgefiederstruktur, sehr schwierig zu erkennen. Und diese weißen Federn, die fallen jetzt besonders auf im Zusammenhang mit dem Ruf.
Also wer einen Habicht entdecken möchte, der sollte das jetzt probieren, bevor alles voll belaubt ist und es schwieriger wird. Ich hatte tatsächlich schon das große Glück, zwar nicht am Wald, aber so ein bisschen in der Nähe des Waldrandes einen abfliegenden Habicht zu sehen. Der war aber gar nicht so gräulich, der war eher so rotbraun.
Also ja, das wird dann sicherlich ein Junghabicht gewesen sein. Habichte haben die Besonderheit im Federkleid, dass sie unter den Greifvögeln im ersten Jahr eine andere Färbung haben als im zweiten darauffolgenden, also adulten Jahr dann. Und deswegen nennt man junge Habichte auch Rothabicht.
Ach, das ist gar keine andere Art, sondern das ist einfach nur die Jugendform.
Das ist richtig, genau. Und die Jugendform des Habichts hat einen eine tropfenförmige Struktur auf der Brust und ist eben deutlich rötlicher, ja, von der Feder, vom Federkleid. Und das dient der Arterhaltung und dem Eigenschutz, denn Habichte sind unfassbar territorial und dulden Artgenossen, also außer des Paares, die in diesem Revier besetzen, keine anderen Artgenossen. Und Rothabichte, also die Jungen, die sich ein neues Revier suchen, fallen dadurch optisch auf und werden quasi wie so ein bisschen Welpenschutz dann nicht sofort, ja, schwer verletzt, sondern nur etwas erschreckt weggejagt. Und aus dem Revier weggejagt. Und deswegen ist es zur Arterhaltung so, dass die tatsächlich ein rotes Federkleid im ersten Jahr haben.
Ah, die werden also nicht als komplett ernstzunehmende Konkurrenz angesehen, sondern nur als nervtötende Störenfriede. Und da reicht eine Tracht Prügel aus.
Das ist richtig, ja.
Da muss man nicht gleich zu drastischeren Maßnahmen greifen. Ja, Habichte sind sehr territorial. Bleiben die ihr ganzes Leben lang zusammen? Oder wie ist das allgemeine Brutverhalten des Habichts?
Ja, also Habichte führen eine Lebensehe. Die bleiben sich treu. Es sei denn, einer von beiden, ja, ist vorzeitig dann zum Beispiel verunglückt, tödlich oder ähnliches, dann suchen die sich durchaus einen neuen Partner fürs Leben, aber generell sind die sehr treu und Habichte besetzen ihr Leben lang ein gemeinsames Revier. Also die sind sie erstmal angekommen in einem Revier, haben dort ein gutes Verhältnis zu Beute und ja auch Ruhezonen, die sie dort für sich nutzen können, dann bleiben sie dort. Und Habichte haben in ihrem Revier, was so im Durchschnitt zwischen 300 bis 1000 Hektar groß ist, auch immer mehrere Horste, die sie errichten. Und ja, haben quasi immer einen Lieblings- oder Haupthorst, der immer weiter aufgebaut wird, aber in der Regel mindestens noch zwei Horste, in denen sie wechseln können, wenn vielleicht doch mal Unruhe aufkommt. Habichte sind nämlich eigentlich relativ störungsanfällig. Und den Wechsel von verschiedenen Horst- und Brutstätten im Revier als Ruhezone, ja, ist super wichtig. Und Habichte sind unter den Greifvögeln eben leider auch die, die relativ schnell bei Störung ihre Brut liegen lassen und ja leider die Brut quasi verlieren, weil sie das nicht gut aushalten können, gestört zu werden.
Ah, die lassen dann die Eier, bevor sie fertig ausgebrütet sind, quasi verfallen?
Ja.
Bevor sie sich da großem Stress aussetzen. Passiert das auch, wenn die Jungen schon geschlüpft sind oder sind sie dann ein bisschen resilienter?
Also in der Regel eher die Gelege werden verlassen, wenn dort Störungen sind. Es gibt dazu leider zu wenig Untersuchungen, ob dann wirklich auch die Jungen, die Jungtiere, die da meistens haben, die ja so 2 bis 4 Küken im Nest sitzen, dass die verlassen werden. Dazu habe ich keine Infos, also zumindest wissenschaftlich nicht erwiesen. Aber die Gelege wurden leider relativ häufig verlassen durch Störungen.
Ja, das sollte uns allen nochmal eine Warnung sein, nicht auf die Suche zu gehen nach Horsten, das sowieso schon mal gar nicht. Und sich möglichst auch störungsarm im Wald und in der Natur im Allgemeinen zu bewegen. Natürlich sind tolle Fotos, sind sensationelle Fotos etwas Schönes und Tolles und Besonderes, aber man sollte sie auf gar keinen Fall um jeden Preis machen wollen. Es kann nämlich ganz lebensbedrohliche Konsequenzen haben.
Ja, also deshalb sind Brutplätze auch oft sehr streng geschützt, zu Recht. Man darf sich auch den Brutplätzen eigentlich überhaupt nicht nähren und sollte das auch möglichst beachten. Aber tatsächlich, da Habichte sich sehr heimlich auch ihre Brutplätze suchen. Ja, wenn man im Wald auf den Wegen bleibt, hilft das nicht nur den Habichten, sondern allen Wildtieren. Und dadurch werden die aber in der Regel eigentlich dann auch nicht gestört.
Du hast gesagt, der Habicht baut über Jahre seine Horste auf. Das heißt, der baut die auch selber. Der besetzt nicht einfach Horste von anderen Greifvögeln oder anderen Vogelarten, sondern der baut die, baut er die von Grund auf neu?
Ja, also der errichtet seinen Horst und man kann quasi an der an der Höhe des Horstes, des Aufbaus ungefähr errechnen, wie viele Jahre der immer schon weitergebaut wird. Also es gibt einige Habichthorste, die haben eine Höhe von 1,5 Metern, weil die eben immer oben drauf stapeln und weiterbauen. Und man kann aber quasi sehen, ob das Habichtpaar sich für den Horst entschieden hat in der Brutsaison, denn Habichte begrünen ihren Horst. Das heißt, sie tragen immer aktuell, sobald das Gelege dort drin ist, ja, Nadelgehölze vorwiegend dort an und kleiden ihren Horst mit den Nadelgehölzen aus. Das hat ganz, ganz spannende Gründe. Einmal ist es natürlich zum einen eine Tarnung, klar, die hilft im grünen Wald, dass der Horst nicht so sehr heraussticht, aber das Nutzen von Nadelgehölzen wird getan, weil die ätherische Öle ausstrahlen. Mhm. Und diese ätherischen Öle, die sind gegen Parasiten. Und auch dadurch, dass eben am Horst natürlich die Jungen dann gefüttert werden und dort auch natürlich Fleischreste und ähnliches, ja, auch mal liegen bleiben, halten diese ätherischen Öle Fliegen und anderes Ungeziefer ab und dadurch bleibt es alles sauber für die Jungvögel.
Es wäre ja auch eine Überraschung gewesen, wenn sich die Natur etwas ausgedacht hätte, das keinen Nutzen hat. Spannend, das ist auf jeden Fall wahnsinnig interessant, dass der Habicht sich so eine effektive Strategie zum Sauberhalten seines eigenen Nistplatzes ausgedacht hat, in Anführungsstrichen, aber das ist wahnsinnig interessant und spannend. Wir haben ja jetzt ganz zu Anfang schon darüber geredet, dass viele Vogel- und Niederwildarten es schwer haben, weil ihre Lebensräume stark verändert werden, weil es immer weniger Platz gibt. Es gibt immer weniger Habitate und Biotopstrukturen, die beispielsweise einer kleinbäuerlichen Bewirtschaftung entsprechen und an die viele Niederwildarten oder viele Tier- und Vogelarten unserer Landschaften angepasst sind. Geht es dem Habicht ähnlich? Leidet der auch unter Lebensraumverlust oder geht es dem prima?
Also ja, zum einen leidet der natürlich auch unter Lebensraumverlust, denn unsere Wälder sind nicht mehr das, was sie mal waren. Also weder von den Flächen, die wir ursprünglich hier hatten, aber vor allem der Freizeitdruck in den Wäldern macht es dem Habicht nicht einfacher, gerade weil er eigentlich der heimliche und eher störungsfreie Greifvogel ist und das bevorzugt, hat er bei unserem Freizeitdruck und allem, was in den Wäldern so vorgeht, weniger Chancen, dem nachzugehen. Natürlich hat der Habicht auch die Problematik des Rückgangs der Beutetiere, also gerade im ländlichen Bereich und zum Beispiel fehlende Knicks durch sehr, sehr große Feldfluren und ähnliches, die angelegt werden, als Deckung, die er natürlich am Waldrand nutzt, um Beutetieren plötzlich zu begegnen, die fehlen auch. Und dadurch muss sich der Habicht auch langsam umorientieren.
Also der Habicht ist eigentlich ein Kulturflüchter. Der möchte eigentlich gar nicht wirklich in der Nähe der Menschen sein. Der möchte seine Ruhe haben. Der braucht aber Strukturen, in denen sich ausreichend Beutetiere aufhalten können, vermehren können, zuverlässig leben können, sodass er auch die Chance hat, seinem Beutetrieb nachzugehen natürlich und auf die Art und Weise zu jagen, die seiner Biologie entspricht. Wie ist es denn jetzt zu erklären, dass es immer häufiger Beobachtungen von Habichten auch in großen Städten gibt?
Das hat mehrere Gründe. Und zwar, also die haben einfach klare ökologische Vorteile, wenn sie jetzt in Richtung Städte gehen. Und die machen sich tatsächlich unsere Großstädte, gerade moderne Städte wie zum Beispiel Berlin, zunutze und nutzen dort großzügige Strukturen wie zum Beispiel Stadtparks oder großflächige Friedhöfe als, ich sag mal, Waldersatz. Ne? Also die Strukturen, die passen zum Habichtshabitat und bieten natürlich in Stadtnähe noch viele weitere Vorteile. Also zum Beispiel muss man das so sehen, die Stadt und der Ballungsraum drumherum bietet natürlich ein ganz anderes Nahrungsangebot. Also alles, was wir an Tauben, an Krähen und allen anderen, zum Beispiel Vögeln rund um die Städte und auch in Stadtparks oder ähnlichem vorfinden, sind potenzielle Beutetiere für den Habicht und kommen dort einfach in einer anderen Dichte vor. Und das nutzt der natürlich für sich. Sie sind ganzjährig dort verfügbar und haben dort einfach leichteren Jagderfolg. Und die Effizienz zählt bei ihnen, also nutzen sie das und diese Strukturen für sich. Dann ist es einfach so, dass in den letzten Jahren zum Glück durch den Schutzstatus, den alle unsere Greifvögel und Eulen und viele andere Vogelarten erhalten haben, Habichte nicht mehr so stark verfolgt werden durch den Menschen. Also dadurch ist einfach ja, die Akzeptanz in der Stadt durch den Menschen gegenüber des Habichts größer und sie werden dort weder verfolgt noch gejagt und ähnliches. Und auch das ja, bietet einen sicheren Raum für die Habichte tatsächlich.
Mit anderen Worten, sie schlucken die Kröte des Lärms und der Beunruhigung möglicherweise oder der größeren Wahrscheinlichkeit für mehr und sicherere Beute.
Richtig. Und ja, ihre kognitive Leistung nutzen sie und werden jetzt quasi immer mehr zu so, ja, ich würde sagen, urbanen Opportunisten. Mhm. Also alles, was dort an Möglichkeiten sich bietet, nutzt der Habicht strategisch für sich. Und auch zum Beispiel diese engen Passagen, hausengen Pässe oder ähnliches, nutzt der Habicht für seine Jagdstrategie und weiß, dass dort enge Häuser zusammenstehen und ähnliches schwieriger sind für die Beutetiere zu manövrieren. Und das ja, nutzt er als Jagdstrategie. Und was auch wahnsinnig spannend ist, auch das wurde in einigen Studien schon untersucht und der Habicht macht sich das eben auch zunutze, ist der Wärmeinsel-Effekt. Mhm. Das heißt, in der Stadt haben wir andere klimatische Bedingungen, gerade wenn es auch um Winter geht. Und ja, dort ist einfach der Energieverbrauch für Habichte geringer und das haben die sich langsam, aber sicher zunutze gemacht und nutzen diesen Effekt auch für sich und ihren Energiehaushalt, gerade was den Winter angeht.
Das ist eine schlaue Strategie, auch wenn es einen immer irgendwie ein bisschen traurig stimmt, dass eigentlich wildlebende Arten, die menschliche Strukturen ursprünglich gemieden haben, dazu gezwungen sind, unsere Nähe zu suchen, weil es ihnen dann besser geht. Irgendwie stimmt einem das wehmütig. Andererseits freut man sich natürlich, dass wir auch noch Ersatzlebensräume bieten können. Trotzdem, mich macht es immer ein wenig wehmütig. Gibt es Untersuchungen dazu, wie erfolgreich Habichte auch in Städten brüten?
Also tatsächlich gibt es Zählungen. Die genauen Zahlen kann ich dir gerade nicht nennen, aber es werden natürlich immer mehr auch in Hamburg zum Beispiel treffen sich einige Arbeitsgruppen, Arbeitsgemeinschaften von zum Beispiel dem Deutschen Falkenorden oder anderen Falknerverbänden, die sich dazu bereit erklären, Zählungen vorzunehmen und Brutpaare und Horste zu zählen und zu dokumentieren. Und es ist auf jeden Fall eine Tendenz da, dass der Habicht ja mittlerweile ja ein erfolgreicher Stadtgreifvogel in ganz Europa wird und ist. Und die Zahlen definitiv hochgehen. Und ja, diese ganzen grünen Flächen, die wir in den Städten haben, aktiv von dem Habicht sich ja, zunutze gemacht werden.
Da haben wir wieder ein Beispiel dafür oder ein weiteres Beispiel dafür, welchen Beitrag Falknerinnen und Falkner auch für die Erweiterung unseres Wissens über Greifvögel leisten und eben uns auch ein bisschen besseren Überblick über Populationen verschaffen, indem sie mit Sicherheit ehrenamtlich solche Untersuchungen nicht nur unterstützen, sondern ganz oft wahrscheinlich auch initiieren. Das ist wahnsinnig spannend, dass vom heimlichen Waldjäger ein Großstadt oder dass der heimliche Waldjäger ein Großstadt-Dschungeleroberer sozusagen geworden ist oder Erobererin, weil aus irgendwelchen Gründen verbinde ich den Habicht immer mit einer weiblichen Form, liegt vielleicht auch daran, wir haben beide das Buch gelesen, Harvey Habicht von Helen MacDonald. Wer das noch nicht gelesen hat, der sollte das lesen. Es ist eine wahnsinnig spannende Abhandlung über eine Frau, die versucht, den Verlust ihres Vaters zu verarbeiten, indem sie sich ganz dem Abrichten, nee, das heißt bei uns gar nicht abrichten, ne? Bei uns würde das Abtragen heißen, eines Habichtweibchens widmet und da auf viele Herausforderungen stößt, aber auch der Blick in ihre eigene emotionale Welt macht das Ganze wahnsinnig spannend, nicht nur den Blick auf ihre Beziehung mit dem Vogel, sondern auch ihre eigene emotionale Welt und eigentlich die emotionale Kapitulation, an die sie ganz zum Schluss stößt, macht es zu einem wahnsinnig guten Buch. Genau, und ich weiß nicht mehr, wo ich damit hin wollte. Habe ich komplett vergessen. Passiert mir öfter mal. Entschuldigung, Fabian, tut mir leid, dass ich mal wieder hier so einen Exkurs gemacht habe, den du nachher wahrscheinlich komplett rausstellen musst oder wir bauen ihn nochmal irgendwo ein.
Ach was, war doch ein netter Exkurs und passt auch noch thematisch, also lassen wir ihn drin. Gruß aus dem Schnitt.
Genau, jetzt wo der Habicht also ein Stadtjäger geworden ist, kommt es doch bestimmt auch an manchen Stellen zu neuen Konflikten. Also wir wissen ja, als der Habicht noch ein heimlicher Waldjäger war auch als der Hühnerhabicht bekannt. Das heißt, jeder, der in der Nähe des Waldes Hühner gehalten hat, wusste früher, dass er die vorm Habicht schützen muss, sonst kommt er mal eins holen. Gibt es denn jetzt ähnliches Konfliktpotenzial in der Stadt? Da wird sich ja wohl kaum Chihuahua greifen. Nein, das nicht.
Nein, das nicht. Aber natürlich, es gibt gerade im Stadtrandgebiet durchaus große Gärten und Menschen, die sich gerne auch Geflügel halten, Hühner im Garten. Und natürlich macht sich der Habicht das zunutze. Hühner sind einfache Beute in der Regel, je nachdem, wie sie geschützt sind natürlich. Und ein Habicht ist da auch durchaus ein Wiederholungstäter. Also weiß er, dass dort Hühner ungeschützt herumlaufen, kommt er gerne wieder in dieses Jagdgebiet. Ja, aber man kann es ihm einfach auch nicht verübeln. Also wir sind in dem Moment natürlich, wie du vorhin schon sagtest, wir müssen auf unsere Haustiere achten. Auch wir sind in der Bringschuld zu gucken, dass es unseren Haustieren gut geht und sie gesichert sind. Und ja, da kann man natürlich verschiedene Maßnahmen ergreifen. Also ob jetzt eine großzügige Voliere, in der die Hühner Auslauf haben, oder vielleicht auch einen sehr wachsamen Hahn. Auch das kann ein Habicht unfassbar doll abschrecken. Und tatsächlich unter uns Falknern geht das Gerücht rum, es haben schon einige ausprobiert, dass wenn man Minischweine mit den Hühnern zusammenhält, kein Habicht angreift. Es gibt keine Angriffe bei Hühnern mit Minischweinen dazwischen.
Also wer jetzt noch ein Argument dafür brauchte, sich zu seinen Hühnern Minischweine in den Garten zu stellen, der hat es hiermit bekommen. Es tut mir für alle Partnerinnen und Partner leid, die schon vergeblich versucht haben, dagegen zu argumentieren. Jetzt ist es entschieden. Es müssen Minischweine her. Die sollte man übrigens nicht alleine halten. Schweine sind sehr soziale Tiere. Die möchten gerne in Gruppen gehalten werden, mindestens zu zweit. Und jetzt können sie sich auch komplett von ihrer Grasnarbe verabschieden. Das, was die Hühner nicht geschafft haben, werden die Minischweine jetzt schaffen. Aber immerhin Habicht frei. Der Habicht wird ausreichend andere Beute, insbesondere im städtischen und städtischen Randbereich finden. Der ist nicht auf die Hühner angewiesen.
Ganz wichtig dazu noch zu sagen, natürlich bekommen wir immer wieder Anrufe von besorgten Mitbürgern, die Hühner halten und den Habicht zum Beispiel in der Voliere sitzen haben und dort hat er einen Huhn geschlagen oder ähnliches. Habichte sind nicht nur im Wald sehr wendig und kommen durch engste Passagen durch, sondern auch in übernetzten Hühnerställen suchen die sich Löcher. Also auch da kommt ein Habicht sehr einfach rein und Habichte sind geschützt. Die müssen wieder entlassen werden in die Natur. Sie dürfen nicht in dem Fall umgebracht werden. Auch das kommt häufig vor bei Hühnerhaltern, aber das ist streng verboten. Und deswegen müssen sie bitte wieder entlassen werden, auch wenn man in dem Moment traurig ist, dass es ein Huhn nicht geschafft hat.
Das verstehen wir natürlich, aber bitte schaffen Sie sich lieber ein Schwein an, als dass irgendjemand auf die Idee kommen möge, dem Habicht etwas anzutun. Wenn ich den Partout jetzt nicht aus der Voliere wieder rauskriege, ne? Was mache ich denn dann?
Also dann gibt es ja immer fachkundige Personen, also gerade auch unter uns Falknern, die man kontaktieren kann und die sich um quasi sogenannte Problemhabichte kümmern. Trotzdem, wie ich vorhin schon sagte, Habichte sind sehr reviertreu, die können weite Strecken zurücklegen. Und ja, das ist schwierig, den Habicht wirklich ernsthaft aus dem Revier und dort seinem Wirkungsbereich rauszukriegen. Aber wenn es darum geht, ich weiß nicht, wie ich den jetzt aus der Voliere rausbekommen soll, ohne dass ich dabei vielleicht verletzt werde oder der Habicht verletzt wird oder ähnliches, dann gibt es immer Ansprechpartnerinnen und Partner, die ja zu euch kommen und dann unterstützen.
Sehr gut. Also das findet man mit Sicherheit oder man findet Kontakte auf der Homepage des Deutschen Falknerordens. Wenn Sie gar nicht weiter wissen, können Sie natürlich auch uns jederzeit kontaktieren. Unsere Kontaktdaten finden sich wie immer in den Shownotes. Jetzt hoffe ich, dass Sie das Glück haben, in diesem Frühjahr vielleicht auch noch einen Habicht zu sehen. Aber bitte dabei die Wege nicht verlassen. Auf den Wegen bleiben, vielleicht auch mal auf dem örtlichen Friedhof Ausschau halten. Vielleicht gibt es auch da ein Habichtpaar zu entdecken, insbesondere wenn Sie aus Hamburg oder Berlin kommen. Da wissen wir ganz gesichert, dass man da an vielen Orten mit etwas Glück Habichte sehen kann. Ich danke dir, Maileen, dass du dir Zeit genommen hast, uns heute so viele interessante, spannende Dinge über den Habicht zu erzählen. Und wenn Sie aus irgendwelchen Gründen ans Haus gefesselt sind und nicht selbst nach draußen gehen können, empfehle ich Ihnen jetzt nochmal das Buch Harvey Habicht von Helen MacDonald. Eine tolle Geschichte über eine Frau, die den Verlust ihres Vaters mit dem Abtragen eines Habichts zu verarbeiten versucht, daran etwas scheitert. Aber es ist ein wundervolles Buch, das ich Ihnen sehr empfehlen kann. Jetzt wünsche ich Ihnen noch einen wundervollen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann Sie uns hören. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin.